Ja, so eine Themenreihe kann natürlich schon auch solche Fragen hervorrufen, wenn man zu viel erkennt an Dingen, die nicht in Ordnung sind, dass man dann sagt, ach, hat ja keinen Zweck, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das hinkriegen? Das, was wir in der Lobpreiszeit miteinander praktiziert haben, zu Gott gehen, Herr, vergib mir, mach du mich neu, schenk du mir deine Kraft, gib du mir deine Gegenwart, damit kann man dann umgehen, auch wenn man sich dann eine Predigt anhört, wo es dann um Veränderung geht, um Dinge, die neu werden sollen, neu werden müssen, die Reibungsverlust im eigenen Leben produzieren, die Dinge kaputt machen in mir, in meinem Denken, in meinem Empfinden anderen Menschen gegenüber. Natürlich ist das so ein wenig das Ziel dieser Predigtreihe, Veränderung, Dinge neu werden zu lassen. Und das heißt, dass man natürlich zunächst einmal auch mit der Nase draufgestoßen werden muss auf die Dinge, die nicht in Ordnung sind, dass man sie wahrnehmen muss. Natürlich, so geht das eben auch. Sonst würde man sich an solche Sachen gar nicht ranmachen, wenn einem nicht der Reibungsverlust im eigenen Leben auffällt oder man darauf hingewiesen wird. Also so eine Predigtreihe hat seine positiven Seiten, aber möglicherweise auch ein wenig von der Frustration, wenn es dann langsam geht. Und wenn bestimmte Haltungen nicht sofort sich verändern lassen, Haltungen haben eine lange Zeit, bis sie so geworden sind, wie sie sind. Und dann kommst du in so eine Predigt und da wird gesagt, diese Haltung ist nicht in Ordnung, verändere das. Es dauert wieder seine Zeit. Trotz alledem. Veränderung. Herzenshaltung, wenn man sich daran wagt, das ist schon eine ganze Menge, wenn man solche Dinge anspricht. Eine der Herzenshaltungen, der typischen Herzenshaltung, die Reibungsverlust ausmacht, ist das mit der Kritik. Wenn man an Dinge denkt, die nicht in Ordnung sind, dann hat das mit Kritik zu tun. Stell dir vor, du kommst am Freitagabend oder Nachmittag oder Abend oder was nach Hause, möchtest mit irgendjemandem einen netten Abend verbringen nach der Arbeit, Wochenende liegt vor dir, wen wählst du aus? Vielleicht so ein wenig zu grillen oder ein Gläschen Wein zu trinken oder so. Du wählst dir wahrscheinlich nicht jemanden aus, der am laufenden Band bei der Konversation immer auf Dinge hinweist, die nicht in Ordnung sind. Bei dem ist das nicht, bei dem ist das nicht. Jemand, der kritiksüchtig ist, den wirst du wahrscheinlich nicht einladen für so einen Abend. Es ist einfach mühsam. Und nach der getanen Woche wird man das nicht tun. Jemand, der auf diese Art und Weise mit Menschen umgeht, das empfinden wir, das muss nicht sein. Jetzt stell dir vor, du bist selber so jemand. Wenn man mit dir zu tun hat, musst du das kritisieren und das kritisieren und das ist nicht richtig und hier ist nicht richtig und so weiter und so weiter. So wirkst du genauso auf andere auch. Kritiksucht. Kritik ist etwas, was gemeinschaftszerstörend ist. Das wissen wir alle, das spüren wir alle. Und doch müssen wir an der einen oder anderen Stelle sagen, das ist nicht in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Und ich als Pastor ja auch. Natürlich. Und dazwischen bewegen wir uns. Dazwischen spielt sich unser Leben ab. Wir suchen uns nicht einen Menschen, der kritiksüchtig ist, aber ein guter Freund. Wenn er mir ein Wort sagt und mich aufmerksam macht auf Dinge, das ist schon eine wichtige Sache. Mich nicht einfach so in irgendwas hineinlaufen lässt, na sicher. Kritik schafft Probleme. Ein Paradebeispiel, wie Kritik Probleme schafft und schaffen kann, sind Mose, Aaron und Miriam. Ein Bibeltext, der das sehr schön zum Ausdruck bringt, 4. Mose 12. Ich möchte diesen Text zusammen mit euch lesen. Da machten Miriam und Aaron Gerede gegen Mose um der Kuschitin willen, die er als Frau genommen hatte. Das war mir selber auch gar nicht bewusst, dass Mose eine schwarzafrikanische Ehefrau hatte. Wenn man im Josephus nachliest, wird sogar der Name genannt, Tarbis. Er hatte als Ausbildung beim Pharao. Er ist ja dort als Prinz sozusagen adoptiert worden, angenommen worden. Eine umfassende Ausbildung, nicht nur Schreiben und Lesen und all diese Dinge und wie man sich am Hof verhält, sondern es gehörte für einen jungen Prinzen eben auch mit dazu, Feldherr zu sein. Das heißt also, Josephus berichtet von einem Feldzug in Richtung Süden. Die Kuschiten, das ist das nächste Königreich in Richtung Süden, begehren auf, eine schwarzafrikanische Völkerschaft mit ihrer Hauptstadt am Nil, und Mose bricht auf. Und er hat mit viel Pfiffigkeit, ist er vor der Hauptstadt, ist dabei, sie einzunehmen. Und Josephus berichtet, wie offensichtlich von irgendeiner Gelegenheit her diese junge Frau diesen starken Mann sieht. Die Gerüchte eilen ihm vor. Das ist ein Mann, der meinem Vater die Stirn bietet. Was auch immer da in ihrem Herzen vor sich gegangen ist, Josephus berichtet er, sie schickt dann ihre Kammerzofen hin und sagt, du bist so ein starker, wunderschöner Mann, ich möchte dich heiraten. Mitten im Kampftümmel, und Mose sagt, ja, ich habe nichts dagegen, aber dein Vater muss die Hauptstadt kampflos räumen. Ich weiß nicht, wie die junge Frau dann regiert hat. Josephus berichtet das leider nicht, wie sie dann ihren Vater um den Finger gewickelt hat und gesagt hat, Papa, ist doch besser, ich heirate und wir bleiben alle am Leben, anstatt dass du weiterkämpfst und wir sterben alle. Und es wird dann von der Hochzeit berichtet. Es ist schon interessant, Tabis, pfiffige junge Frau, starker junger Mann, eine ganz interessante Geschichte. Das ist die Frau, die er zuerst heiratet, nach dem, was Josephus uns berichtet, ist die Hochzeit mit Zipporah dann später, mit Zipporah später. Er hat zwei Frauen gehabt, ich wusste es nicht. Und nun hat er eine schwarzafrikanische Frau. Und Mose und Aaron, Miriam und Aaron machten Gerede gegen Mose wegen dieser schwarzafrikanischen Schönheit. Es ist ein Satz in der Bibel. Was kann man sich darunter alles vorstellen? Den Hintergrund kennen wir nur, weil Josephus davon ganz lieb berichtet hat. Was steckt da alles hinter, wenn hinter dem Rücken eines Menschen Gerede gemacht wird über diese Frau? Das ist ja gar nicht eine von uns, wie die schon aussieht. Was wird da alles passiert sein? Das ist nur ein Satz. Da steckt eine Welt dahinter. Sie sprachen, redet denn der Herr alleine durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Sogleich sprach der Herr zu Mose, Aaron und Miriam, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Da gingen sie alle drei hinaus und der Herr kam hernieder in der Wolkensäule und trat in die Tür der Stiftshütte. Er rief Aaron und Miriam und beide gingen hin. Er sprach, hört meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen, aber mit meinem Knecht Mose ist es anders. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch Rätsel oder Gleichnisse. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum denn habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sie und er wandte sich ab. Als die Wolkensäule von der Stiftshütte wich, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Als Aaron sich zu Miriam wandte und gewahr wird, dass sie aussätzig ist, sprach er zu Mose, ach mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Kritik. Es beginnt mit der Kritik an seiner ersten Frau. Aber schon im zweiten Vers wird deutlich, dass da mehr hintersteckt. Das geht nicht nur um eine schwarzafrikanische Frau und ob man die heiraten darf oder nicht. Redet denn Gott nur durch den? Es geht plötzlich um ganz andere Sachen. Offensichtlich etwas, was, wenn man die Geschichte kennt, schon, das muss ja schon seit längerem so in ihren Herzen sein. Mose hört ja schon seit längerem von dem, was Gott zu sagen hat. Alleine schon beim Pharao, immer wieder hin und her, 10 Plagen, all diese Dinge, Gott hat mit ihm geredet. Offensichtlich steckt da was Tieferes dahinter. Und wenn man den Bibeltext aus Matthäus 3, 7, Vers 3 sich anschaut, Jesus macht das ja auch deutlich. Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Offensichtlich ist es so, dass Kritik an einem Menschen offenbart, dass in mir selber irgendwo ein Balken hängt. Und die Kritik an Mose, dass er eine schwarzafrikanische Frau geheiratet hat, eine Kuschitin, offenbart nur, dass in den Herzen von Aaron und Miriam ganz andere Sachen noch drin sind, noch richtige Balken, nicht nur, es geht nicht nur um eine Frau. Und dass sie ja gar nicht so richtig zu uns passt und all diese Dinge. Kritik offenbart etwas von mir. Wenn ich mich auf andere einschieße, mit all den kritischen Worten, die man sicherlich sagen kann, er hat ja nur diese Frau geheiratet, ja, sie ist ja eine Frau aus dem Lande der Kuschiter. Offenbart es doch von dem, was in mir, in meinem Herzen vor sich geht, doch eine ganze Menge. Redet denn Gott nur durch Mose? Und man kann es verstehen. Und wenn man das Wort, was im Hebräischen da steht, dabar, das steht in der femininen Form. Ganz interessant, ganz selten, dass so eine Femin, normalerweise reden die Männer, nicht? Also da ist es eine feminine Form. Und es redete Miriam und Aaron. In dem, was in dem Herzen von Miriam gewesen ist, hat sie offensichtlich auch noch den Aaron mit angesteckt. Aaron ist nur und Aaron. Aber das eigentliche Verb steht im Feminin. Miriam hat Probleme mit dieser Frau. Und Miriam hat Probleme als ältere Schwester. Bin ich nicht diejenige gewesen, die das Bündel ins Wasser gesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass dieser Kerl, der jetzt unser Führer ist, nicht absäuft? Habe ich nicht dafür gesorgt, dass die Prinzessin den findet? Habe ich nicht dafür gesorgt, dass er zu trinken kriegt von einer jüdischen Frau, nämlich der eigenen Mutter? Habe ich nicht dafür gesorgt, dass er gelebt hat? Ich bin doch die ältere Schwester. Wieso ist er jetzt derjenige, der über uns das Sagen hat? Das muss schon ein paar Jahre her sein, dass solche Gedanken im Herzen von Miriam um sich gegriffen haben. Und dass dieses Wort im Femininen steht und auf Aaron übergreift, denn er ist ja nur der ältere Bruder. Ja, stimmt, recht hat sie. Wieso? Ich bin doch der ältere Bruder. Kritik offenbart etwas, was in meinem Herzen vor sich geht, ist in der Gefahr, andere mit anzustecken. Betrifft plötzlich ein Mädchen, die eigentlich damit gar nichts zu tun hat, zerstört Gemeinschaft in einer Tiefe, in einer Größenordnung. Klage richtet sich gegen Situationen. Die Israeliten haben geklagt, als sie kein Essen hatten. Kritik richtet sich an Personen. Kritik fokussiert sich auf den, der die Ursache dieser ganzen Sache ist. Kritik geht an eine Person, Kritik wird persönlich. Und das ist oft ein Problem, Kritik wird persönlich und geht dann auch unter die Haut. Was wird wohl bei Mose vor sich gegangen sein, als seine beiden älteren Geschwister auf ihn zukommen und ihm Probleme machen? Was für eine Verletzung geschieht bei einem jüngeren Bruder, wenn die beiden Älteren und überhaupt die älteren Geschwister sagen, also mit dir können wir nichts mehr anfangen? Eine Familiengeschichte leuchtet plötzlich auf. Gemeinschaft wird problematisch. Kritik fokussiert sich auf die wahrgenommenen Fehler anderer Personen, ohne ihnen helfen zu wollen. Eine These. Kritik fokussiert sich auf die wahrgenommenen Fehler anderer Personen, ohne ihnen helfen zu wollen. Wie will man mit dieser Kritik auch etwas verändern? Die Hochzeit wird nicht wieder rückgängig gemacht. Du kannst nur dem Mädel, der Tabis, das Leben mit Mose schwer machen. Und dass Gott mit Mose redet und nicht mit den beiden nur, das ist eine Entscheidung Gottes. Du kannst Mose nur seinen Dienst im Volk Gottes schwer machen, aber wenn Gott das so entschieden hat, ist das seine Entscheidung. Das heißt, wozu diese Kritik? Was soll das? Es macht letztlich nur dem Mose das Herz schwer und macht ihm den Dienst problematisch. Warum also? Kritik ist dann unangemessen, wenn ich sie sage, ohne dass etwas verändert werden kann. Natürlich, vielleicht hat Miriam erwartet, irgendwann müsste Mose doch mal zu mir kommen und sagen, Mensch Miriam, ich habe bisher immer vergessen, mich bei dir zu bedanken, dass du dieses Körbchen so wasserdicht gemacht hast und dafür gesorgt hast. Vielleicht hat sie das erwartet, ihr ganzes Leben. Irgendwann müsste Mose doch mal auf mich zukommen und mir ein großes Dankeschön sagen. Hat er nie gemacht. Vor lauter Arbeit ist nie dazu gekommen. Kann ich gut verstehen. Aber diese Erwartungen haben dazu geführt, dass im Herzen von Miriam Dinge sich verändert haben. Aus der Frau, die eigentlich gottesfürchtig war, aus der Frau, die, als sie durch das Meer gezogen sind, ein Loblied Gott gegenüber formuliert und preist, wird eine Frau der zersetzenden Kritik, die andere mit ansteckt. Miriam war eine fromme Frau. Miriam war eine fromme Frau. Sie hat das Leben des Mose bewahrt. Und jetzt hätte sie ihn vielleicht in Richtung Mond am liebsten geschossen. Kritik verändert das Herz und meine Einstellung zu Menschen. Sie macht Gemeinschaft kaputt. Und wenn ich Dinge wahrnehme bei einem anderen, wo ich den Eindruck habe, das ist nicht in Ordnung, muss ich wissen, dass diese Wahrnehmung immer subjektiv ist. Meine Wahrnehmung ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob Miriam die Geschichte mit der Tabis kennt. Diese Hochzeit hat Blutvergießen verhindert. Manchmal weiß man nicht, warum bestimmte Dinge bei einem Menschen so geworden sind, wie sie geworden sind. Am besten man fragt erst mal nach, anstatt dass man es verurteilt, dass man es kritisiert, dass man sagt, so geht es aber nicht. Vielleicht gibt es Dinge in meiner Wahrnehmung, wo ich nicht alles wahrnehme von dem, was Gott im Leben eines Menschen hat reifen und wachsen lassen. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Was geschieht? Fokussieren. Kritik fokussiert. Fokus ist ja die Brennweite, das heißt, da, wo ich mit einem Vergrößerungsglas Buchstaben lesen will, das ist ja in Ordnung, wenn ich die Schrift der Bibel nicht mehr lesen kann, Vergrößerungsglas natürlich. Aber interessanterweise verengt sich mein Blick sehr. Und das, was da drin ist, eigentlich ganz klein, wird in meinem Blickwinkel plötzlich ganz groß. Das ist ja auch der Sinn von Vergrößerungsglas. Aber das muss man wissen. Wenn ich mit meinem inneren Vergrößerungsglas auf die Fehler anderer fokussiere und sie größer werden lasse, dann werden sie in meiner Wahrnehmung auch größer, immer größer. Natürlich ist der Sinn von Vergrößerungsglas, aber ist es dann auch ein Fluch, weil meine eigene Wahrnehmung nicht mehr hundertprozentig objektiv ist. Es tauchen plötzlich die Fehler, die eigentlich ganz klein sind, als riesiges Ding vor meiner eigenen Optik auf. Und das ist nicht immer gesund, wenn ich so mit den Fehlern von Menschen umgehe. 7 Aussagen zum Thema Kritik. Kritik ist falsch, Kritik ist eine Sünde. Wenn man sich die Verse 9 und die Verse 11 einmal anschaut, lest es zu Hause gerne nach oder in der Bibel, die ihr jetzt vor Augen habt. Gott bezeichnet das als Sünde. Es sind nicht Dinge, die man verändern kann, es sind nicht Dinge, die man verändern soll. Mose ist verheiratet, warum soll er sich scheiden lassen, was soll der Blödsinn? Das ist Sünde, wenn man über solchen Dingen sich plötzlich das Maul zerreißt und zunächst einmal hinten herum auch den Aaron mit ansteckt, denn das Verb steht ja im Feminin. Es ist keine Schwäche oder schlechte Angewohnheit. Man kann ja sagen, naja, ich bin halt so ein analytischer Mensch, ich sehe halt eben immer die Fehler der anderen, was soll ich denn machen? Nein. Es geht nicht darum, dass du halt so bist, sondern man müsste wahrnehmen, dass Gott darüber richtet. Dass Gott darüber richtet. Es ist die Bewertung Gottes. Auch wenn ich vielleicht eine andere Meinung dazu habe, aber Gott sagt, habt ihr euch nicht gescheut, Mose anzutasten? Kritik stört unsere Gemeinschaft mit Menschen. Mose steht unter der Anklage damit seiner älteren Geschwister. Und das macht ihm Probleme, das macht ihm Schwierigkeiten. Es zündet im Volk Gottes Kritik ihm gegenüber an. Manchmal ist es eine Hilfe, mit anderen erstmal über schwierige Probleme, die ich bei einem Menschen wahrnehme, zu reden. Sicherlich, wenn die Motivation stimmt, dass ich überlege, wie können wir das verändern, wie können wir ihm oder wie können wir ihr helfen. Es gibt Dinge, die müssen verändert werden, selbstverständlich. Jethro, der Schwiegervater, der zweite, Frau von Moses, kommt ja auch zu Mose hin und sagt, Jung, so geht das nicht. Das kannst du so nicht machen. Ist ja auch Kritik. Er kommt mit einem Sachverhalt und sagt, nein, das muss geändert werden. Aber offensichtlich ist das etwas ganz anderes als das, was Miriam und Aaron machen. Jethro kommt sicherlich mit dem Wunsch im Herzen, dass der Schwiegersohn am Leben bleibt. Das, was du machst, das macht dich kaputt, Jung. So geht es nicht. Aber Jethro kommt mit dem festen Willen, dass er dem Mose helfen will und auch, dass es im Volk Gottes besser geht. Und das sollte man im Blick behalten. Kritik muss manchmal genannt werden, muss ausgesprochen werden. Bestimmte Dinge, die falsch laufen, muss man nennen. Und dann ist es vielleicht hilfreich, auch mit anderen drüber zu reden, sag mal, wie können wir auf Mose zugehen? Gibt es nicht Leute, die auch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen? Kann man nicht die Verantwortung aufteilen? Kann man das nicht so und so machen? Wenn es konstruktiv ist, dann ist es eine Hilfe. Wenn es über seiner Frau herzieht, bringt es gar nichts. Kritik stört unsere Gemeinschaft miteinander. Kritik stört unsere Gemeinschaft mit Gott. Es ist beeindruckend, wie Gott über Mose redet. Das ist mein Mann. Mit dem gehe ich anders um. Mit Propheten, okay, in Gesichten und Rätseln und Gleichnissen und all diesen Dingen, aber mit dem rede ich von Angesicht zu Angesicht. Der trägt die Last meines ganzen Volkes und das hat er treu getan und das macht er, das soll er auch und all solche Sachen. Gott steht zu dem Mose komplett. Das Gericht, was Gott hält an Mose, an Aaron und Miriam, ist kein Gericht, was die Beziehung komplett zu Gott kaputt macht. Aber das Gericht, was Gott hält, ist eine Konsequenz, die auf das Leben von Aaron und Miriam Auswirkungen hat. Miriam wird krank. Aaron sieht seine Schwester krank werden. Und ich glaube, das darf man nicht verwechseln. Manche Dinge haben Konsequenzen in meinem Leben, auch wenn meine grundsätzliche Erlösung nicht davon kaputt geht. Aber mein Leben wird belastet und krank. Und beides sind Formen des Gerichtes Gottes. Miriam ist in dem Moment, wo sich Gott zurückzieht, wo er seine Wolkensäule, seine Gegenwart wegnimmt, ist sie krank. Kritik behindert, Gottes Handeln wahrzunehmen. Miriam und Aaron waren nicht mehr in der Lage wahrzunehmen, wie Gott handelt und warum Gott handelt und auch, dass er durch sie beide handelt. Sie waren so konzentriert auf das, was an Schwierigkeiten und an Problemen da ist, dass sie nicht mehr in der Lage waren, Gottes Handeln komplett wahrzunehmen. Redet Gott nur durch unseren kleinen Bruder. Kritik schadet letztlich uns selber. Studien haben gegeben und herausfinden lassen, dass Menschen, die sich viele Sorgen machen, die sehr kritisch sind, die herumnörgeln, dass sie in ihrer Seele mit Schlafstörungen und Magenproblemen, mit all diesen Dingen zu tun bekommen. Und die Studien machen deutlich, dass diejenigen, die in der Lage sind, sich von solchen Sorgen, von solchen kritischen Gedankengängen, sagen wir mal, abzukoppeln, dass sie in der Lage sind, gesund zu leben. Und diejenigen, die immer nur das Negative wahrnehmen, dass sie Schritt um Schritt in ihrem Körper Krankheitssymptome zeitigen. Alleine deswegen schon muss man sich überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, die negativen Dinge im Leben anderer und auch in seinem eigenen Leben immer wieder nur vor der Nase zu haben und nur das zu sehen. Kritik kann vordergründig sein. In Vers 1 und Vers 2 wird das sehr schön deutlich. Das Erste, was genannt wird, ist, die Frau stört uns. Das Eigentliche ist aber offensichtlich was ganz anderes. Und das Eigentliche ist offensichtlich etwas, was schon länger in den Herzen vor sich hin gärt. Und das sollte man wissen, da sollte man sich selber wahrnehmen. Manchmal ist die Kritik, die ich äußere an einem anderen Menschen, die du äußerst an einem anderen Menschen, nur eine Tarnung. Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Kritik an anderen geäußert manchmal nur ablenken soll. Ablenken soll von den eigenen Problemen, die man hat, von den eigenen Schwierigkeiten, die man hat. Manchmal empfinden wir es als Entlastung bei dem, wie wir unsere Probleme wahrnehmen, dass wir die Probleme und Sorgen der anderen umso dunkler zeichnen, damit unsere Probleme in unserer eigenen Optik nicht ganz so schlimm wirken. Und manchmal sind es sogar Fragen der eigenen Heilsgewissheit, sodass man sagen muss, aber der kommt auch nicht in den Himmel. Der hat auch große Probleme. Manchmal sind solche Verschiebungen in meinem Leben, in meiner eigenen Optik, dass ich Kritik äußere, dass ich versuche, Fehler an anderen Menschen zu finden, nur weil ich selber mit mir im Unreinen bin, mit mir selber kämpfe und Probleme habe. Aber das ist eine Art und Weise, mit den eigenen Sorgen umzugehen, die nicht sinnvoll und auch nicht gesund ist. Dafür haben wir Jesus, dass wir unsere Sorgen ihm aufbürden können und nicht als Kritik anderen gegenüber sagen müssen. Wenn Miriam den Eindruck hat, Gott sollte auch mit mir reden, dann soll sie zu ihm hingehen und mit Gott reden. Herr, warum redest du nicht mit mir? Vielleicht hätte Gott gesagt, ich würde ja mit dir reden, aber schau doch mal in dein Herz. Wie denkst du über deinen Bruder? So wie du das denkst, so will ich nicht mit dir reden. Verändere das. Vielleicht hätte sie über diesen Umweg genauso Propheten vor dem Angesicht Gottes werden können. Aber sie kritisiert Mose wegen seiner Hochzeit und wegen diesem und jenem. Sie bringen Gerede über Mose. Kritik kann sehr vordergründig werden. Manchmal hilft es uns oder wir meinen, es hilfe uns, wenn wir eine Negativfolie über andere legen, sie kritisieren, damit unsere eigenen Probleme heller erscheinen. Das ist leider nicht so. Leider ist das falsch. Mögliche Quellen für Kritik können dann Unversöhnlichkeit sein, Bitterkeit, aus erlittenen Verletzungen. Menschen, die mich mal verletzt haben, an denen kann ich eben auch nichts Gutes mehr finden. Das ist doch selbstverständlich. Sinnvoller, geistlicher wäre es, diese Verletzung von Christus heilen zu lassen und dann wieder in eine normale Beziehung hineinzugehen. Aber es ist keine sinnvolle Sache, aus dieser Quelle der Bitterkeit, der eigenen Verbitterung heraus, denjenigen, der mir das angetan hat, permanent mit Kritik und schlechtem Gerede zu überziehen. Das tut ihm nicht gut und das tut dir und deiner Seele erst recht nicht gut. Oder es ist tatsächlich Neid und Eifersucht, so wie bei Miriam und bei Aaron. Wieso redet Gott durch ihn und nicht durch uns? Wir sind die älteren Geschwister. Manchmal ist es dieser ganz einfache Neid, dass man den anderen um das, was Gott ihm gegeben hat, einfach nur beneidet. Und mehr ist es nicht. Aber die Quelle ist genauso schlimm und schlecht. Kritik ist selbstverherrlichend. Jemand, der einem anderen sagt, was richtiger ist, hat den Eindruck, dass er es richtiger weiß. Das ist eine Binsenweisheit. Aber es macht deutlich, dass Kritik auch etwas in sich hat, was sich selbst verherrlicht. Ich weiß es besser als du. Wenn man diese Haltung in seinem Herzen konserviert und daraus einen Lebensstil gemacht hat, läuft man in Richtung Hochmut. Gott sagt, dass er dem Hochmütigen Wert und dem Demütigen Gnade gibt. Deswegen wird in diesem Bibeltext auch sofort gesagt, Mose war demütiger als alle anderen. Weil das offensichtlich ein Schlüsselwort ist in diesem ganzen Text. Kritik, jemand, der sich über andere stellt und dann von oben herab sagt, aber das und das ist bei dir nicht in Ordnung. Der stellt sich eben von oben über andere. Kritik verherrlicht sich selbst und raubt Gott letztlich die Ehre. Denn wenn Gott ihn hat so wachsen lassen, wer bin ich? Habt ihr euch nicht gescheut, auf Mose in dieser Art und Weise zuzugehen? Hey, Gott ist ganz erstaunt, nicht? Ihr seid doch sonst so fromm. Habt ihr euch nicht gescheut? Ging das gar nicht in euren Kopf rein? Selbstverherrlichung raubt Gott die Ehre. Kritik ist schmerzhaft. Es sind immerhin Bruder und Schwester. Es sind manchmal die Leute, die ganz nah an uns dran sind, die, deren Kritik mich am meisten verletzen, natürlich. Die, die meistens und am dichtesten an mir dran sind. Denen begegne ich mit dem größeren Vertrauen. Und wenn die mir gegenüber so handeln, Gerede hinten herum, all diese Dinge, dass das Mose geschmerzt hat, kann man verstehen. Interessanterweise wird von Mose nur gesagt, er ist demütig und hält den Mund. Als Führer des ganzen Volkes hätte er sie, weiß ich nicht, in Grund und Boden stampfen können. Interessanterweise hält Mose den Mund, hält sich zurück und sofort springt Gott ein. Da, wo ich mich selber zurücknehme, nimmt Gott die vorderste Front ein. Da, wo ich sofort für mich kämpfe, nimmt Gott sich zurück. Ist doch interessant. Derjenige, der Dinge bewegen kann, ist Gott selber. Was hätte Mose gegenüber Aaron und Miriam ausrichten können? Er hätte eine große Diskussion vom Zaun brechen können. Er hätte argumentieren können, Argumente bringen, was auch immer. Ich habe mehr Erfahrung, ich bin im Kuschitenland gewesen, ich habe und so weiter, nicht? Was bringt sowas? Interessanterweise hält Mose den Mund und Gott springt für ihn ein und handelt, sodass er das verändert. Sofort. Lass doch Gott Raum, auch wenn du kritisiert wirst. Lass doch Gott Raum. Versuch zu hören, was dran ist. Wenn es ein Jethro ist, der Recht hat, dann höre, was er zu sagen hat. Jung, such dir verantwortliche Leute, mach nicht alles alleine. Ja, diese Kritik kann man hören, kann man umsetzen. Jethro hilft ihm vielleicht sogar. Das ist ja kein Problem. Man kann es hören, man kann es umsetzen. Kritik ist nicht immer falsch. Kritik ist schmerzhaft und ansteckend. Paulus schreibt in ähnlicher Stelle in Galater 1, Vers 10, wo er ein wenig reflektiert über ähnliche Dinge, dass wir ja nicht leben, um Menschen zu gefallen, sondern Gottes Willen tun. Wenn alles um dich herum zusammenfällt, dann überlege, hat Gott dich dahin berufen, wo du stehst? Oder ist das, was du tust, etwas, um Menschen zu gefallen? Wenn du von Gott her weißt, da gehöre ich hin, dann nimm diesen Platz ein. Paulus sagt, manchmal gibt es solche Situationen, das sind die Menschen, er hat es ja in Korinth erlebt, meine Zeit, nicht? Dieser kleine Wurzelzwerg kommt her, macht große Worte, nicht? Aber guck ihn dir an, er ist krank, kann nicht richtig laufen, kann nicht richtig gucken, das soll ein Apostel sein. Nicht? Also die Korinther sind mit Paulus nicht immer sehr freundlich umgegangen. Es gibt solche Situationen, da hat man den Eindruck, es fällt um einen herum alles in sich zusammen. Dann ist es wichtig zu wissen, hat Gott mir diesen Beruf, diesen Ruf gegeben oder nicht? Und das solltest du dann fragen, natürlich. Mache ich es, um Menschen zu gefallen, oder ist es, weil Gott das so will? Kritik aus Unachtsamkeit. So schnell wie Aaron zurückrudert. Aaron argumentiert nicht. Gott macht ihn aufmerksam auf diese Situation und Aaron sagt sofort, ja stimmt, wir haben Blödsinn gemacht, tut mir leid. Miriam wird nicht erwähnt, Aaron wird erwähnt. Manchmal geschieht Kritik aus Unachtsamkeit. Die Menschen, die um mich herum sind, ich sage irgendein unbedachtes Wort und es verletzt sie zutiefst. Es kritisiert etwas, was nicht in Ordnung ist, ja, hätte man noch anders sagen können, ist eben halt so schnell hingeworfen. Aaron rudert sehr schnell zurück. Manchmal ist Kritik nicht aus einem bösen Herzen heraus. Und er stellt demjenigen, der dir was sagt, nicht immer, dass er dich ganz kaputt machen will. Manchmal ist es einfach nur eine Unachtsamkeit an einer Stelle, die nicht hätte sein müssen. Kritik darf sein, wenn sie. Kritik darf sein. Kritik darf sein, wenn sie aus einer Haltung entspringt. Kritik darf sein, wenn sie nicht aus einer Haltung entspringt, der Kritiksucht, sondern aus einer Beobachtung. Aus einer Beobachtung, die nicht nur aus einer persönlichen Betroffenheit und Verärgerung heraus geschieht, aber aus einer Situation, wo ich ein echtes Interesse habe an dem Menschen, der einen Fehler macht. Kritik muss manchmal sein. Kritik soll sein nach reiflicher Überlegung und wenn Gebet eingeschlossen ist. Kritik darf sein, wenn es klar, verständlich gesagt wird. Wenn es freundlich und emotionsfrei geschieht und Dinge zum Inhalt hat, die man wirklich bereit ist, mit demjenigen zu verändern, ihm zu helfen. Und nicht nur, um ihn niederzumachen. Kritik darf sein, wenn es konstruktive Kritik ist. Manchmal ist das schwer. Mir fallen nur Dinge auf bei Menschen, mit denen ich persönlich betroffen bin. Natürlich, nur Leute, von denen ich persönlich betroffen bin. Und die Gefahr ist, aus dieser persönlichen Betroffenheit dann irgendeinen Ärger werden zu lassen oder zuzulassen, dass so ein Ärger entsteht. Aber das an Gott abzugeben, das ist eine ganz wichtige Sache. Motive. Ich soll und darf mich auf die Suche machen nach den Motiven in meinem Herzen. Warum sage ich ihr das? Warum sage ich ihm das? Zum Schluss. Ich kann nur selber für mich selber fragen, an welchen Stellen das für mich zutrifft. Ich kann nicht für andere hören. Ich kann nur für mich selber prüfen, an welchen Stellen trifft es für mich zu. Bin ich ein kritischer Mensch? Bin ich ein analytischer Mensch? Bin ich ein Mensch, der negative und harte Meinungen von anderen hat? Und welche Motive bewegen mich, das so zu denken? Äußere ich solche Dinge demjenigen, derjenigen gegenüber? Da kannst du nur dich selber prüfen, da kannst du nur dich selber auf diesen Weg machen, um herauszuhören, ob das für dich zutrifft. Schau dir mal die Konsequenzen in deinem Leben an. Das heißt also, erfahre ich die Konsequenzen in meinem Leben eines kritischen Herzens? Das heißt, laden mich Leute ein zum Grillen am Freitagabend oder bin ich eher so anstrengend für sie, dass sie mit mir am liebsten nichts zu tun haben wollen? Beobachte mal dein Leben auf solche Fragen hin. Wie reagieren Menschen in meiner Nähe, in meiner Gegenwart? Sind sie am laufenden Band in Schutzhaltung? Nein, nein, mir geht's gut und ich brauche nichts, will nichts, ich habe nichts. Oder sind es Leute, die mir dann auch mal ein offenes Wort sagen, von ihren Sorgen vielleicht berichten? Wie reagieren Menschen auf mich? Und die letzte Frage, bin ich bereit zur Umkehr? 1. Johannes 1, die Verse 8 und 9, wenn wir unsere Schuld und Sünde vor Gott bekennen, ist er treu und gerecht. Das Wort bekennen im Griechischen heißt homologeo. Homoios, also gleich, gleichmäßig oder gleichhaftig, und logeo reden. Wenn ich über die Dinge, die ich tue, genauso rede wie Gott, wenn Gott sagt, hör mal zu, das ist Sünde, bekennen, diese Schuld bekennen heißt, dazu auch Sünde zu sagen und sie nicht zu entschuldigen. Ja, da musst du verstehen. Homologeo, ich sage dazu auch Sünde, weil Gott dazu Sünde sagt. Ich stelle mich dazu. Ja, Herr, du hast recht, ich sage dasselbe Wort dazu. Das ist nicht okay, tut mir leid. Bekennen heißt, ja, Herr, stimmt, das war nicht in Ordnung, tut mir leid. Das kannst nur du. Aber letztlich ist natürlich Gott derjenige, der dich verändert. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, die ich treffe, die du triffst für dein Leben. Und Gott ist derjenige, der in unserem Leben Dinge verändert. Lasst uns miteinander beten und diesen Gottesdienst dann beschließen.